Down, set, short.
Was war das bitte für ein NFL-Wochenende? Wir müssen eine, ja fast überfällige Downset-Short-Folge aufnehmen. Und mit wir meine ich mich, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
War es das beste NFL-Wochenende aller Zeiten? Also, drei Außenseiter haben gewonnen. Waren es vier Game-Winning-Field-Goals letztendlich mit
das war Touchdown halt bei den Chiefs.
Genau, aber um in die Overtime zu kommen, genau. Field Goal. Alles enge Spiele, fast mal wieder ein Mega-Comeback von Tom Brady und dann am Ende noch mit den Chiefs und den Bills vielleicht eins der besten Playoff-Spiele der NFL-Geschichte. Wir wollen hier keinen Recap machen. Ich meine, das Ganze ist jetzt schon 2 bzw. 3 Tage her, aber wir wollen mal so ein bisschen ja, über so die grundsätzlichen Dinge sprechen, die wir daraus mitgenommen haben. Aber wie hast du das Wochenende erlebt?
Ja, also natürlich totaler Wahnsinn. Wir haben es ja vorher auch gesagt, oder ich habe es auf jeden Fall gesagt, ich glaube, du hast mir auch zugestimmt. Divisionals Weekend ist halt eigentlich das Geilste im NFL-Kalender, weil du in aller Regel 4 kompetitive und auch hochklassige Spiele kriegst. Ja. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob die ersten beiden so hochklassig unbedingt immer waren, aber halt mega spannend waren sie auf jeden Fall.
Also ich habe dieses Jahr schon deutlich schlechtere Spiele gesehen.
Richtig. Und ich, also für mich war es wirklich, ich hatte, glaube ich, lange an keinem NFL-Wochenende so viel Spaß. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja. Ich war natürlich auch viel involviert. Ich kam am Samstagnachmittag, früher Abend nach München, habe dann das erste Spiel geschaut, habe dann das zweite ja kommentiert, habe dann ein paar Stunden geschlafen, habe drüber geschrieben über die Spiele, bin dann wieder ins Studio gefahren, habe dann das erste kommentiert und das zweite dann noch geschaut.
Das war komplett irre.
Ich hatte selten so viel Spaß bei einem NFL-Wochenende.
Ja, ich habe am Sonntagabend auch ein Watch-Along gemacht. Das war komplett wild. Das war einfach komplett wild. Das waren einfach so krasse Spiele. Und vor allem, was da in den letzten Minuten alles passiert ist. Also, wenn wir über Takeaways sprechen, lass uns anfangen mit einem ganz grundsätzlichen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, es gibt nichts Besseres in der Sportwelt als NFL-Playoffs. Dieses Einspiel, es fokussiert sich alles auf dieses eine Spiel, do or die, dieses du musst gewinnen, um weiterzukommen. Und diese Dramatik, die gibt es so wirklich ja fast nirgends woanders. Natürlich gibt es überall, wo es do or die Spiele gibt, irgendwo eine gewisse Dramatik und eine gewisse Spannung, aber halt in dem Maße und dann gleich 4-mal an diesem Wochenende, das ist schon einmalig.
Ja, und eben auch, also wie diese Spiele halt auch ablaufen. Ich meine, natürlich, du hast, also nehmen wir irgendwie, weiß nicht, Fußball-WM oder sowas. Ist ja auch irgendwo do or die dann. Aber du hast halt nicht diese Quote an komplettem Wahnsinn, finde ich. Und also wenn du diese nimmst du nur die beiden Sonntagsspiele jetzt von den 4 Spielen. Korrigier mich gerne. Ich bin nicht mehr so tief drin in der Fußball-Bubble. Korrigier mich gerne. Aber wann hast du so 2 Spiele in einer Runde von was auch immer, Playoffs, keine Ahnung, Pokal, WM, wie auch immer?
Es gibt diese Spiele. Dann, ich finde, wenn du jetzt beim Fußball auf die Nationalmannschaften schaust, das finde ich dann immer ist schwierig zu vergleichen, weil es sind zusammengewürfelte mehr oder weniger Spieler, Mannschaften, die einfach nie so eingespielt sind wie eine Vereinsmannschaft. Und das ist hier halt anders. Hier spielt eine Mannschaft eine ganze Saison und die sind wahrscheinlich in den Playoffs am besten eingespielt und laufen am rundesten, zumindest einige davon. Natürlich gibt es auch im Fußball diese dramatischen Spiele. In der Champions League, in einem Rückspiel dann. Ich erinnere mich da an Spurs gegen Ajax, wo sich das in den letzten Minuten irgendwie komplett auf den Kopf stellt, so ein Spiel. Also es gibt es, aber halt, wie du schon sagst, nicht in dieser Fülle, nicht so häufig.
Ja, genau, ja. Das ist wirklich. Und da muss ich immer wieder dran denken. Ich habe das ja dann auch getweetet am Sonntagabend irgendwann. Ich finde, es gibt im Sport, und natürlich bin ich biased, jeder ist dann biased und ich verfolge natürlich NFL wesentlich mehr als alles andere, aber also für mich gibt es da nichts, was da rankommt. Gerade mein Wildcard-Wochenende war sportlich nicht so doll, haben wir auch kurz drüber gesprochen gehabt. Aber halt ab Divisional-Runde, boah, das ist schon schwer zu toppen.
Dann lass uns doch mal mit den restlichen Takeaways anfangen, die wir so mitgebracht haben. Was ist denn so dein Haupt-Takeaway des Wochenendes?
Ja, also die Quarterback-Thematik springt einen ja irgendwie geradezu an, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du als Besitzer oder GM oder vielleicht auch Headcoach aus diesem Chiefs-Bills-Spiel gehst und dir ernsthaft denkst, irgendwie, ja, ich glaube, mit Teddy Bridgewater mit Carson Wentz haben wir nächstes Jahr eine ganz gute Chance in der AFC. Also, ja. Das ist jetzt nicht als Shot gegen diese Quarterbacks gemeint. Gerade das Wentz-Thema haben wir ja auch ausführlich besprochen. Aber er passt halt als Name hier gut rein. Zum einen, weil sie halt bewusst für ihn getradet haben. Das ist so der eine Punkt. Also, sie haben sich ja bewusst dafür entschieden, wir wollen mit diesem Quarterback das versuchen. Und dann fand ich es halt so wahnsinnig vielsagend, dass Jim Irsay, der Besitzer der Colts, nach dem Spiel getweetet hat, so, also könnt ihr nachschauen, findet ihr auf seinem Twitter-Account auch, ich gebe es jetzt sinngemäß wieder, dass eben die Division-Runde klar gezeigt hat, ja, dass du halt einen Quarterback und eine Offense brauchst, die 30 Punkte machen kann und auch eine Defense, die 30 Punkte, also die weniger als 30 Punkte zulässt. Und dass er den Quarterback halt so, ja, so deutlich öffentlich irgendwie erwähnt, ist halt schon, das ist halt schon irgendwie krass. Mhm. Und das war so mein erster Takeaway aus dem Spiel, wo ich so sag, zum einen natürlich, was das für eine Show einfach war und dann eben im nächsten Gedankengang, wenn du als Team deine Quarterback-Situation analysierst, musst du doch eigentlich, nachdem du das gesehen hast, zumindest mal drüber nachdenken, okay, wie können wir nach dem Ceiling greifen auf der Position? Und das heißt, mehrere Sachen, ich glaube, es ist ganz wichtig, da ein, zwei Sachen klarzustellen, weil ich habe natürlich auch viele Nachrichten dazu bekommen, als ich das dann auch am Montag so ein bisschen geschrieben habe in der Richtung. Natürlich garantiert dir ein Elite-Quarterback keinen Super Bowl. Und natürlich kann auch ein Team mit einem schlechteren Quarterback ein Team mit einem guten Quarterback rauswerfen. Wir kommen ja auch gleich zu den Niners und wie das da funktioniert. Ich würde auch klar nochmal sagen, dass du natürlich nicht deinen Quarterback Hals über Kopf austauschst, wenn du jetzt keinen dieser Elite-Quarterbacks hast. Das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, zum einen letztlich, du brauchst einfach einen Elite-Quarterback, um über mehrere Jahre ein Contender zu sein. Ich meine, die Chiefs spielen jetzt ihr viertes AFC-Championship-Game in Folge. Und die Bills wären in ihrem zweiten in Folge, wenn sie nicht jetzt schon gegen Kansas City hätten spielen müssen. Ja. Und da bin ich halt einfach gespannt, wie sich das auch auf Draft-Strategien und solche Sachen auswirkt. Weil die Liga, da reden wir seit Jahren drüber, die Liga geht nicht nur immer mehr in diese Passing-Richtung, sondern auch in die Richtung, dass die besten Quarterbacks einfach diese Monster sind, die halt für 70 Yards gegen dich laufen können, jeden Wurf können aus jedem Winkel. Und mit dem du einfach immer eine Chance hast, so ein Spiel noch zu gewinnen. Und ich glaube, als Franchise, wenn du so einen nicht hast, bist du als Franchise immer dabei, Löcher zu stopfen und irgendwie zu hoffen, na, vielleicht kriegen wir irgendwie eine perfekte Saison zusammen konstruiert, wenn du halt keinen von diesen Top-Tier-Quarterbacks hast.
Das ist ja alles, ich stimme dir da ja überall zu. Das Problem ist ja einfach nur, dass es nicht 32 davon gibt.
Absolut. Nee, absolut. Deswegen, also, aber ich glaube, das meine ich auch mit Strategie für Draft und solche Geschichten. Weil ich denke, mein Takeaway wäre eben, versuche so einen zu bekommen. Und die Bills und Chiefs sind ja die perfekten Beispiele. Die hatten ja Mid-Level bis sogar bessere. Alex Smith am Ende war ja besser als Mid-Level-Quarterback. Und hatten Teams, die Playoffs gespielt haben auch. Und was haben die gemacht? Die sind aggressiv hochgegangen, weil sie gesagt haben, wir glauben, diese Quarterbacks, 2017 Mahomes und 2018 Allen, die können das werden. Und das kann natürlich auch schiefgehen. Überhaupt keine Frage. Natürlich kann das auch schiefgehen. Aber da bin ich gespannt, ob wir in der Zukunft mehr Teams sehen, die sagen, wir haben einen guten Quarterback, wir haben einen soliden Kader, aber wenn wir wirklich den nächsten Schritt machen wollen, dann brauchen wir einen Elite-Quarterback. Und so gehen wir das im Draft dann auch an. Und wenn da einer ist, wo wir glauben, der hat vielleicht nicht diesen High-End-Floor wie manche anderen Quarterbacks. Mac Jones zum Beispiel ist ja ein super Beispiel. Mac Jones haben wir gesagt, ja, hoher Floor, niedriges Ceiling. Den nimmst du dann vielleicht nicht unbedingt, wenn du so diese Art Quarterback suchst. Aber wenn du dann jetzt sagst, gehen wir mal auf die Draftklasse dieses Jahr, und du sagst, hier ist ein Malik Willis, der hat halt super hohes Potenzial, aber ist noch extrem roh, vielleicht nimmst du dann halt eher so ein, wenn du sagst, so diese, wir greifen halt nach den Sternen auf der Position.
Ja, absolut. Ich finde, auf der anderen Seite ist auch neben den Elite-Quarterbacks relativ ersichtlich, dass halt auch die absoluten Top-Coaches irgendwie auf Dauer erfolgreich sein können, weil jetzt ist Kyle Shanahan schon wieder im Conference Championship Game und vielleicht wäre es noch häufiger gewesen, wenn sich nicht sein Starting Quarterback oder generell Verletzungssorgen bei den Niners ist ja jetzt die letzten Jahre häufiger ein Thema gewesen. Und Sean McVay ja genau das Gleiche. Also wir würden, glaube ich, beide Matthew Stafford nicht ganz da oben mit reinpacken zu den Josh Allens und Mahomes dieser Welt.
Nicht ganz, aber trotzdem sind die beiden ja auch super Beispiele eigentlich. Ich meine, was haben die Niners gemacht? Die haben Haus und Hof verkauft, um Trey Lance zu bekommen, weil sie sagen, Garoppolo ist gut, aber er ist kein Elite-Quarterback. Und wir hoffen, mit Trey Lance haben wir diesen Elite-Quarterback. Und ich meine, die Rams haben ja, klar, also stimme ich dir zu, Stafford gehört nicht in diese High-End-Top-5-Kategorie. Aber auch die Rams haben ja letztlich viel investiert, um sich zumindest das Upgrade zu holen, um einen, sagen wir mal, einen Top-10-Quarterback zu bekommen.
Und die Anomalie des Wochenendes sind die Packers. Die haben einen richtig guten Coach. Und einen richtig guten Quarterback eigentlich und sind trotzdem rausgeflogen. Aber da reden wir vielleicht gleich noch mal kurz drüber. Mein größter Takeaway ist eigentlich der am meisten diskutierte. Und ich weiß, dass es ein nerviges Thema ist, aber wir müssen drüber sprechen. Und das ist diese elendige Overtime-Regel. Das ist nicht das erste Mal, dass du aus so einem Spiel gehst und sagst, irgendwie hat es einen bitteren Beigeschmack, dass jetzt ein Team wie die Bills, die eine super Saison gespielt haben, ein herausragendes Spiel, also gerade Josh Allen am Sonntag gespielt hat, dass der jetzt ohne den Ball in der Overtime zu bekommen jetzt einfach mit ansehen muss, wie er ausscheidet. Das Problem ist halt, wie machst du es anders, wie machst du es besser? Und dann kommen natürlich auch viele, die sagen, ja, aber guck doch mal auf die Statistik. Wie oft war so ein Cointoss dann letztendlich spielentscheidend? Ja, in der Regular Season waren es irgendwie, ja, es ist fast ausgeglichen. 52% der Teams, die den Cointoss gewonnen haben, haben letztendlich auch das Spiel gewonnen. Aber auf der anderen Seite hast du dann die Playoffs. Und das ist ein ganz anderes Thema. Da ist die Sample Size, seitdem es diese Regel gibt, relativ klein. 11 Spiele. Aber da haben 91% der Teams, die den Cointoss gewonnen haben, auch das Spiel letztendlich gewonnen. Es gab nur ein einziges Team, das dann noch verloren hat.
Was ja Sinn ergibt auch irgendwo, wenn man drüber nachdenkt. In der Regular Season hast du ja häufig auch einfach nicht so gute Teams, die halt gegeneinander spielen und unentschieden. Und in den Playoffs halt die besten Offenses auf dem Platz.
Die Offenses sind in den Playoffs zu gut. Und das unterstreicht dann auch noch, dass 7 von den 10 Teams, die dann gewonnen haben, auch direkt den Touchdown gemacht haben und halt das andere Team gar nicht mehr in Ballbesitz kam. Ja. Und von mir aus, mach halt eine Regel extra für die Playoffs. Weil, also die logische Konsequenz wäre ja zu sagen, wir machen wirklich Sudden Death. Natürlich, ein Team fängt an und mal sehen, ob es punktet. Field Goal oder Touchdown, dann kommt das andere Team dran, muss entweder ausgleichen oder drüber gehen und so machst du dann halt weiter. Das ist natürlich, ich verstehe das Argument, dass es dann endlose Spiele geben kann und für die Regular Season ist das mit diesem NFL-Kalender Gift, gar keine Frage. Aber es sind nun mal die Playoffs und irgendwann wird es schon eine Entscheidung geben. Also das wäre für mich die einzige denkbare Variante, weil alles andere dann mit irgendwie Two-Point-Conversion-Shootout und so, das klingt vielleicht irgendwo ganz nett, aber weiß ich nicht, ob das die Antwort ist.
Also zum einen stimme ich voll zu. Ich meine, die Regeln sind ja jetzt schon anders. Sie sind jetzt nicht drastisch anders, aber in den Playoffs sind ja leicht andere Overtime-Regeln. Also es ist ja nicht so, als wäre es exakt das Gleiche. Insofern kann man das auf jeden Fall argumentieren. Playoffs sind was anderes, also gibt es auch andere Regeln. Ich bin da hin und her gerissen. Also ich finde, es gibt viele Ideen, die ich nicht schlecht finde. Der spannendste kam ja letztes Jahr von den Ravens, dieser Vorschlag. Ich weiß nicht, ob du den noch auf dem Zettel hast. Das war die Idee, dass das Team, das den Münzwurf gewinnt, auswählen darf, wo der Ball platziert wird. Und das andere Team darf dann entscheiden, wer den ersten Ballbesitz hat. Also, dass du nochmal so eine richtige strategische Komponente mit reinbringst. Das wäre aber mega
verkopft.
Spannend.
Sehr verkopft.
Ja, sehr verkopft. Es ist halt schwer, das massentauglich zu verkaufen, sag ich mal. Aber von der Idee her finde ich das super spannend. Ich muss sagen, ich finde diese Idee, dass du abwechselnd irgendwie von, also Two-Point-Conversions oder sowas in der Richtung, so ein bisschen analog zum Elfmeterschießen im Fußball, dass du sowas überlegst, finde ich gar nicht so blöd. Jede Variante, jede Variante, die ich bisher gesehen habe, wo halt irgendwie beide Teams so mal einen Ballbesitz bekommen, rücken halt das zweite Team extrem in Vorteil immer, weil das halt dann weiß, okay, wir brauchen einen Touchdown oder es reicht ein Field Goal oder aber, so, ne, das ist halt.
Aber guck mal, wenn du das aber so machst mit dieser Sudden Death Possession Regel, du den Coin Toss gewinnst, könntest du ja auch entscheiden, dass die anderen erstmal den Ball bekommen. Klar, das erste Team hat dann einen Nachteil, aber du hast halt den Coin Toss gewonnen und wirst dafür halt dann irgendwo schon noch belohnt, aber halt nicht in diesem Ausmaße wie jetzt. Weil jetzt ist es ja wirklich so, wenn du auf diese Statistik schaust und wenn du dir anschaust, was da zwischen den Chiefs und den Bills passiert ist, wenn du den Coin Toss gewinnst, hast du zu 91% das Spiel gewonnen. Und das ist einfach ein zu krasses Übergewicht.
Ist es absolut. Also es muss halt einen Weg geben, wie die Overtime in den Playoffs nicht derart antiklimaktisch ist, wie das, was wir im Moment haben. Weil jetzt hast du halt Josh Allen und Mahomes schmeißen sich die Dinger um die Ohren und machen, was war es, irgendwie 24 Punkte oder was in den letzten 2 Minuten oder was am Ende war. Und dann auf einmal ist halt, okay, Josh Allen hockt auf der Bank und kriegt den Ball nicht mehr. Das musst du halt abschaffen. Und ich denke auch, vielleicht ist das das Spiel, was die NFL da auch zum Umdenken irgendwie bewegt. wie gesagt, ich finde, es gibt viele sinnvolle Alternativen. Ich glaube, viel von dem, was ich aber dann auch so im Umlauf sehe, ergibt in meinen Augen wenig Sinn oder macht es nicht fairer, so gesehen. Vielleicht ist es dann wirklich so eine Art, dass du irgendwas findest wie, ja, parallel zum Elfmeterschießen im Fußball, so ein bisschen.
Und da ist es ja auch so, der als zweites schießt, weiß ganz genau, was passiert, aber es ist nicht immer ein Vorteil, weil eben. Du dann ja auch manchmal extrem unter Druck stehst. Also,
vor allem bringt es dir nichts, wenn du nicht, also es bringt dir ja nichts, wenn du dann quasi der Gegner hat verschossen, dann bringt es dir ja nichts, wenn du auch verschießt, so. Also, weißt du, ich meine?
Genau, und vor allem, der Druck ist ja dann auch noch mal ein ganz anderer. Ich weiß gar nicht, wie groß der Vorteil fürs zweite Team ist, wenn ich drüber nachdenke. Also beispielsweise die Chiefs bekommen jetzt den Ball als erstes, machen den Touchdown und dann kommen die Bills und sie wissen, nur um im Spiel zu bleiben, brauchst du jetzt einen Touchdown und du musst ja fast übers ganze Feld. Also ich weiß gar nicht, wie groß der Vorteil wäre, wenn du weißt, was du machen musst, um das Spiel zu gewinnen oder zumindest damit das Spiel weiterläuft. Also nochmal, um das zu unterstreichen, die Bills haben jetzt nicht wegen dieser Overtime-Regel verloren, finde ich, weil es gab ein, zwei Situationen vorher, wie du auch die Overtime hättest verhindern können, gerade vielleicht klar, nicht in 13 Sekunden einen Field Goal zulassen. Die Chiefs nicht dazu kommen lassen, in die eigene Hälfte zu kommen für das Field Goal. Also, und dann auch noch die Entscheidung beim Punt mit der Strafe, solche Kleinigkeiten. Ich will jetzt nicht sagen, hier die Overtime-Regel hat dafür gesorgt, dass die Bills raus sind, aber ich glaube, es gäbe bessere Möglichkeiten für die Overtime in der NFL.
Ja. Ja.
Dann kommen wir noch mal zu einem Takeaway von dir, so nach den Quarterbacks vielleicht aus sportlicher Sicht auch noch eine Sache, die du mitnimmst.
Ja, es ist ein Takeaway, der bei mir echt auch gereift ist, muss ich eigentlich sagen, über die ganze Saison. Und das ist die Defensive Line. Thematik, weil ich fand es in der Regular Season dieses Jahr auch sehr auffällig, was für einen hohen Floor die einfach eine dominante Defensive Line im Moment gibt. Und da muss ich auch wirklich sagen, habe ich selbst habe ich deutlich umgeschwenkt eigentlich, so vor ein, zwei
ich
Jahren.
Ich wollte gerade sagen, ja, einen Turnaround hingelegt, ja.
Total.
Ich erinnere mich.
War ich noch viel mehr so Fan davon, Defense über die Secondary aufbauen, holst dir zwei gute Cover Corner, Safeties, die je nachdem, was du spielen willst, welche Art Defense, die dann super da reinpassen. Und gewinnst quasi die Freiheit, aggressiv blitzen zu können dadurch. Aber ich denke, so wie sich das Spiel entwickelt, also dass Quarterbacks eben den Ball schnell loswerden, dass wir mehr und mehr Teams haben, die einfach wahnsinnig gut darin sind, schnelle Passing-Designs aufs Feld zu bringen, die dann halt nach dem Catch auch Yards kreieren. Das auch dann auch ein Punkt, dass mehr und mehr Teams nicht nur ein oder zwei, sondern wirklich drei und manchmal vier gute Receiver haben, wie Buffalo, wie die Rams teilweise, wie Cincinnati natürlich auch. Cincinnati, das ist vielleicht das Paradebeispiel aktuell. Diese Taktik wird dann halt immer schwieriger, weil also die dann drei oder vier Targets covern zu können, eins gegen eins oder in einem Double-Team oder sowas, ist halt schon wahnsinnig schwer. Und dann, wenn das halt passiert, dann bist du auf einmal wieder super limitiert defensiv. Dann bist du wahnsinnig eingeschränkt, wenn du dann halt nicht so blitzen kannst, wie das deine eigentliche Identität vorsieht. Wir haben es ja bei den Ravens dann gesehen dieses Jahr. Kriegst du einfach Probleme. Und wenn wir dann halt auf der anderen Seite sehen, was die Rams mit ihrer D-Line für eine Qualität haben. Ich meine, also die haben ja die Bucks dermaßen verprügelt da an der Line of Scrimmage. Und das war nicht nur der Backup-Right-Tackle, über den wir ja vorher dann auch viel gesprochen haben. So, hier, Tristan Wirfs fällt aus. Wie können sie da ansetzen? Er war es auch, ja. Aber es war die ganze Line. Also selbst die guten Spieler in der Line wurden regelmäßig geschlagen. San Francisco, auch ein Paradebeispiel dafür. Auch das war sowohl gegen Dallas als auch gegen die Packers ein wichtiger Faktor. Die Titans hat am Ende nicht gereicht, aber es lag halt an Tannehill, muss man ja klar sagen, der einfach ein richtig mieses Spiel hatte, während die D-Line das auch komplett dominiert hat. Es gibt dir einfach viel Spielraum für Fehler. Also zum einen kannst du, wenn wir jetzt auf die Regular Season noch mal kurz schauen, du kannst halt schwache Offenses komplett dominieren mit einer dominanten Defensive Line. Und in Richtung Playoffs, und ich fand, da war das Bucks-Rams-Spiel vor allem ganz extrem, und Bengals natürlich ein Stück weit auch, in den Playoffs kannst du gegnerische Offenses sehr eindimensional machen damit. Und damit gewinnst du wahnsinnig viel. Und das, muss ich sagen, habe ich für mich deutlich umgedacht im Laufe dieser Saison. Und jetzt gerade diese zweite Playoff-Runde hat es für mich auch noch mal deutlich unterstrichen.
Ja, grundsätzlich die Tendenz, die man erkennt, neben der Defensive Line halt auch dieses vielfältige Waffenarsenal oder dieses üppige Waffenarsenal, was du gerade angesprochen hast. Also es ist ja ganz klar erkennbar, dass die Teams jetzt Erfolg haben, die, ja, entweder oder ist vielleicht falsch, aber die am besten beides haben. Eine starke Defensive Line die Defense kommt über diese Defensive Line und die Offense halt über viele Playmaker plus halt ein guter Quarterback. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen.
Ja.
Aber das findest du bei all diesen Teams jetzt halt eben wieder.
Ja.
Und bei den Packers beispielsweise fehlten dann halt diese Playmaker auch im Passing Game neben Devonta Adams, um ja da noch irgendwie mehr Möglichkeiten zu haben.
Und es war halt, wenn wir bei dem Spiel eben mal kurz sind, es war halt auch von Rodgers einfach ein schlechtes Spiel.
Das stimmt.
Und auf eine Art und Weise, wie wir es von ihm in seinen schlechteren Tagen in den letzten Jahren gesehen haben, nämlich, dass er sich halt super auf ein Target einloggt, dass er halt nicht mehr davon wegkommt. Ich weiß nicht, hast du dir die Statline, den Boxscore mal angeschaut zu dem Spiel?
Nee, noch nicht.
Ist komplett absurd, die Receiving Stats. Das ist halt Adams und Aaron Jones, die beide zweistellige Targets haben und glaube auch beide zweistellige Catches und sonst quasi alles ein Target, null Catches, ein Target, ein Catch.
Das ist wie in der letzten McCarthy-Saison, da war es ja genauso.
Ganz genau. Und was halt LaFleur eigentlich aus Rodgers wieder rausgeholt hat, was Rodgers auch wieder so gut gemacht hat, war das Spielen in der Struktur der Offense. Und gegen die Niners haben wir wieder Rodgers gesehen, wie er halt genau das nicht macht. Wie er offene Receiver übersieht, wie er, wie gesagt, sich auf ein Ziel festlegt, sich darauf einschießt und dann halt kaum Augen hat für die anderen Optionen. Und ja, ich denke, ein Stück weit muss man halt schon bei Green Bay dann doch wieder drüber reden. Neben der Tatsache, dass es ein schlechtes Spiel von Rodgers war, natürlich Special Teams, können wir vielleicht auch noch gleich drauf kommen.
Müssen wir mehr über Special Teams reden, Adrian?
Ja, ich hab's mir notiert hier. Aber dass du halt weniger Optionen einfach hattest, weniger Receiver, die konstant sich freilaufen und dann den Rodgers auch vertraut, dass sie sich freilaufen.
Ja, grundsätzlich finde ich, könnte diese Divisional Round für einige Zukunftsentscheidungen auch ein paar Auswirkungen gehabt haben. Also bleiben wir mal bei Aaron Rodgers. War das jetzt vielleicht das Spiel, nachdem er sagt, ja, vielleicht will ich doch was anderes ausprobieren. Vielleicht möchte ich doch nicht bei den Packers bleiben. Ja. Weil es war ja auch gefühlt so das erste Mal, dass diese Off-Season-Entscheidungen sie so richtig eingeholt haben. Diese Draft-Entscheidung, die wir immer kritisiert haben, diese Free-Agency-Entscheidungen. Dass man jetzt in diesem Spiel wirklich das erste Mal gemerkt hat, wenn man da ein, zwei Dinge anders gemacht hätte, hätte man hier vielleicht eine größere Chance. Das ist natürlich komplett hypothetisch, aber ich finde, das ist so mein Gefühl, was ich mitgenommen habe nach diesem Spiel. So dieses Mal so, ja, wo ist denn jetzt der zweite Receiver, über den wir seit 3 Jahren sprechen? Wo ist denn irgendwie die bessere Protection für Aaron Rodgers? Sowas.
Also muss natürlich klar sagen, wir spekulieren da jetzt letztlich nur rum.
Natürlich.
Wir können ja Brady mit ins Boot holen. Brady ist ja dann die andere Frage.
Ja. Aber finde ich, gibt es noch mehr Anzeichen dafür, dass das seine Entscheidung mehr beeinflusst als sonst. Ja.
Ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Wenn du mich jetzt heute fragst, würde ich sagen, bei Brady tendiere ich mehr dazu zu sagen, der macht wirklich Schluss und bei Rodgers eher nicht. Das wäre so mein Gefühl. Rodgers hat ja nach dem Spiel gesagt, er wird sich halt mit denen zusammensetzen und so weiter, bla bla, das Typische. Hat er auch dann klar gesagt, das fand ich eine sehr aussagekräftiges Statement. Er wird halt nicht Teil von einem Rebuild sein. Und was das in meinen Augen bedeutet, wenn ich auf die Packers als Team gucke, die aktuell 40 Millionen über dem Cap sind für nächstes Jahr, wo Devante Adams Free Agent wird, unter anderem auch noch andere Spieler, aber Adams natürlich der Headliner. Dann ist, glaube ich, die Ansage relativ klar. Rodgers wird sich mit dem GM und mit den Verantwortlichen zusammensetzen und wird sagen, okay, was ist euer Plan? Sind wir noch all in? Oder lassen wir, ähnlich wie die Offseason davor, ein, zwei kritische Leute gehen und bringen auf dem Papier ein schlechteres Team an den Start als letztes Jahr? Und die Chance, dass ich noch einen Ring hole, ist eher kleiner als heute vor einem Jahr. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er auch geht. Was ich nicht denke, was in meinen Augen auch relativ klar geworden ist über die letzten Monate, ist, dass diese interne Streitigkeit-Story noch mal ein entscheidender Punkt wird. Weil da war mein Eindruck eigentlich, und Rodgers hatte es ja eigentlich auch einige Male gesagt, dass man sich da ganz gut arrangiert hat, dass er das Gefühl hat, er ist mehr in die Prozesse eingebunden und so weiter. Also ich denke nicht, dass Rodgers dass das jetzt noch ein Punkt ist, aber ich denke halt, Rodgers will einfach ganz klar wissen, sind wir noch all in oder beginnt jetzt so der schleichende Rebuild?
Ja. Und auf der anderen Seite, Brady hast du ja gerade schon erwähnt, der hat ja ein Interview gegeben, wo er jetzt, ich finde, auch das erste Mal so richtig durchklingen lassen hat, dass die Familie immer mehr in den Fokus rückt und dass Giselle Bündchen, ja, dass es ihr einfach nicht gefällt, wenn er da so viele Hits einstecken muss, was ja auch irgendwo verständlich ist. Und das hat er jetzt das erste Mal. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber ich nehme es gerade irgendwie
in der Deutlichkeit,
würde ich sagen. Ja, also, ne, irgendwie schon.
So mit Family und so, das hat er schon immer wieder mal in der.
Ja, also aber es war eher so ein Zukunftsding. Das war immer so, irgendwann, die Family ist wichtig und irgendwann konzentriere ich mich dann voll auf die Family. Aber genau. So in der Aktualität nicht.
Weißt also, du? Was ich halt, das zum einen, und was ich dann halt auch bemerkenswert fand, war, dass er halt gesagt hat, das Team. Sozusagen, das Team verdient nun mal Bestes und wenn er das Gefühl hat, er ist nicht mehr all in oder er kann nicht mehr auf diesem hohen Level spielen, dann macht er halt Schluss so. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, also Brady hat ja genug Gelegenheiten, um mit einem Ring abzutreten. Hätte er letztes Jahr aufhören können nach der Saison. Hätte niemand was gesagt. Er sagt, hier ein Jahr nach Tampa, zack, Titel gewonnen und Schluss und fertig. Ja. Hätte er nach mehreren der Patriots-Titel, hätte er auch theoretisch abtreten können, war ja auch schon 40. Insofern, die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich mit einem Ring abtritt, ist einfach nicht so hoch. Und jetzt Schluss zu machen, wo du sagst, er hat eine richtig gute Saison gespielt. Er ist ein legitimer MVP-Kandidat und könnte MVP auch vielleicht auch werden. Ich meine, ich denke, es wird Rodgers, aber Brady in meinen Augen hätte es genauso verdient für die Saison, die er gespielt hat. Er hat das Team zurückgeführt im Playoff-Spiel. Die Defense hat es halt verkackt am Ende. Aber er hat sie zurück, er hat sie wieder, er hat sie zum Ausgleich geführt sozusagen. Und halt jetzt zu sagen, ich gehe nicht auf eine Art und Weise, dass ich es hinauszögere, bis ich nicht mehr spielen kann, sondern ich gehe jetzt, während ich immer noch einer der Top-Quarterbacks der Liga bin, auch mit 44, ist jetzt auch nicht das, also das ist okay, glaube ich. Also das ist in Ordnung, wenn du, ich glaube, damit könnte er auch mit sich dann im Reinen sein.
Okay, ich würde jetzt sagen, wir haben vielleicht noch so ein bisschen kleinere Takeaways, aber wir haben auch noch sehr viel Zeit in der Offseason über einzelne Sachen zu sprechen. Und am Donnerstag kommt natürlich eine neue Folge raus. Da werden wir vielleicht auch noch die Möglichkeit dazu haben. Zum Abschluss würde ich sagen, wo wir gerade bei Rodgers und Brady sind, kleine Prediction zum Abschluss. Was glaubst du, wie geht's bei den beiden weiter? Einmal festlegen musst du dich.
Ja, dann sage ich so. Rodgers macht weiter, Brady macht Schluss.
Witzig, ich bin genau auf dem gegenteiligen Trip unterwegs. Ich glaube, dass, also was heißt, Rodgers macht weiter bei den Packers?
Ja, genau.
Ja, ich also glaube, Rodgers
bleibt und Brady hört auf.
Okay, ich bin tatsächlich aktuell so, Rodgers wechselt und Brady macht weiter. Beziehungsweise da bin ich mir unsicher. Vielleicht
Rodgers wechselt wäre schon auch, das wäre natürlich super intriguing, wenn das wirklich doch noch passiert.
Ja, ich finde es nicht so unwahrscheinlich. Ah, da bin ich gespannt.
Aber das dann wohin? Dann nach Denver, oder? Dann muss es Denver sein.
Vermutlich schon, ja. Halt irgendwo, wo er weiß, dass dieses Team jetzt All-In ist.
Stell dir die Division vor, ey. Viel Spaß, Raiders.
Ja. Alter. Da muss Derek Carr mal zeigen, wo zu welchem Teil der Liga er gehört, zu welchem Teil der Quarterbacks, ob er da oben mit dazugehören kann. Hast du noch was auf dem Herzen? Sonst würde ich sagen,
für die ersten Takeaways. Wir haben natürlich noch einige Takes, aber wir haben ja auch noch eine Folge, in der wir über einige der Teams noch sprechen werden dann wieder.
Um genau zu sein, über vier, die vier verbleibenden. Unsere Preview auf das Conference Championship Game, beziehungsweise die beiden Conference Championship Games natürlich, hört ihr dann am Donnerstag. Das soll es gewesen sein für diese Short-Folge. Feedback wie immer gerne überall da, wo es geht. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.